ich war so an einem Punkt in Deutschland beziehungsweise in Wolfsburg, wo ich einfach gemerkt habe, ich möchte und ich muss irgendwie aus meiner Komfortzone raus. Ich gehe hier in die Stadt und überall sind halt Leinwände und da wird immer Werbung von uns gezeigt, wann wir spielen, mit irgendwelchen kleinen Highlight-Videos, wo ich jedes Mal denke, boah, cool. Die wissen einfach, wie es läuft. Ich kann mich da auch dran erinnern, das war irgendwie im April, da kam gerade raus, dass Christian Wück Bundestrainer werden wird und eine seiner ersten Handlungen war, irgendwie in die USA zu fliegen für einen Tag und North Carolina Courage, da wo ich spiele, gegen Portland zu gucken.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Tag, sage ich hier. Nina Potzel ist mein Name. Ich bin heute wieder alleine am Start, ohne die wunderbare Miriam. Liebe Grüße an dieser Stelle, denn wir haben wieder eine Interviewfolge am Start. Ich sage mal so, vielleicht hat die eine oder der andere das schon mitbekommen, wer denn die aktuelle Gästin ist. Es ist Feli Rauch, Nationalspielerin, ehemalige Wolfsburgerin, mittlerweile in den USA am Start. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal hoffe ich, dass es euch allen soweit fit geht und ihr euch gut erholt habt vom Bundesliga-Wochenende. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, wie wir das heute machen. Weil normalerweise ist es ja so bei Interviewfolgen, dass wir erst das Interview hören und dann nochmal kurz über den Spieltag gehen. Aber weil ich halt mit Feli auch ziemlich viel über den DFB und die Länderspiele gesprochen habe, die da anstehen, machen wir das mal anders. Wir gucken also erst, chronologisch und so, kriegen wir erst zurück auf den Spieltag und danach hört ihr das Interview. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt auf Bundesliga-Recap, erstens, Fehler. Das war wirklich, wirklich wild, was da abgegangen ist. Aber zweitens natürlich auch völlig okay. Dann spult einfach ein bisschen vor, checkt mal die Kapitelmarken. Da müsste das drinstehen, wenn dann das Interview mit Feli eben losgeht.
Das war der Spieltag.
Der 7. Spieltag ist es gewesen in der Bundesliga der Frauen. Und ich sag euch, das war völlig irre. Im allerletzten Spiel hat sich die Tabellenführung entschieden. Bayer gegen Bayern. Und das ist folgendermaßen gekommen. Die Frankfurterinnen, die sind ja eigentlich als Tabellenführerinnen in diesen Spieltag gegangen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ja, Werder, die sind schon ganz gut unterwegs. Aber gegen Frankfurt, wie die aktuell aufspielen, könnte schwierig werden. Aber die Bremerinnen haben das so gut gemacht. Das ist wirklich ein super unterhaltsames Spiel gewesen. Es ist hin und her gegangen. Völlig wilde Chancen. Gerade bei Werder aber auch immer mal wieder so Unsicherheiten in der Defensive, weswegen halt Frankfurt dann doch mehr Chancen hatte. Aber es ist eben Ewigkeiten kein Tor gefallen. Und dann kam die 75. Spielminute und Sophie Weidauer. Ihr Treffer, wunderschön, aus so, keine Ahnung, 25, 30 Meter, halblinks, Distanzschuss, allerfeinster Sahne. Aber auch schon der Weg dahin, also dieser Pass von Tuana Mahmoud auf Sophie Weidauer. Schön Spielverlagerung, weiter bei, boah, Zucker. Und dann dieser Abschluss, wirklich völlig irre. Frankfurt schafft es dann auch nicht mehr in den verbleibenden 15 Minuten noch ein Tor zu machen, obwohl es dann wirklich ein bisschen wild auch geworden ist hinten raus. Aber bei Werder auf jeden Fall hervorzuheben, Caro Siems, die auch immer mal wieder gewechselt ist, von links auf rechts und rechts auf links und so. Und Hannah Nemeth in der Defensive, die da im Zweifel auch die Dinger rausgehauen hat. Ich meinte ja schon, so ein bisschen wackelig ist es gewesen bei Werder in der Defensive, aber entweder Hannah Nemeth oder eben Livia Peng sind immer zur Stelle gewesen. Das ist übrigens auch die erste Saisonniederlage für Frankfurt gewesen und der erste Sieg für Werder in Frankfurt überhaupt. Damit haben, glaube ich, wirklich die wenigsten gerechnet und so war dann eben die Tür auf für entweder Bayern oder Bayer. Wer dieses Spiel gewinnen würde, würde dann am Ende auf Platz 1 stehen, am Ende dieses Spieltags. Und naja, ich kürze es mal ein bisschen ab, die Bayern sind's. Aber es war wirklich, ey, so, so knapp. Der Siegtreffer für die Bayern ist erst in der 90. Minute gefallen. Alara Schüttler war das, die ihren ersten Bundesliga-Treffer erzielt hat. Wirklich 90. Minute, 3-2, Sieg für die Bayern also. Und bis dahin war es wirklich ein wilder Ritt. Also die Bayern haben das Spiel gemacht. Aber Leverkusen geht in Führung durch Cornelia Kramer in der 20. Minute, weil Marla Groß ja dieses 1-0 eben völlig aus dem Nichts irgendwie verschuldet hat. Der Ausgleich kam dann eine halbe Stunde später von Sarah Zadra-Ziel und nur eine Minute später aber geht Leverkusen wieder in Führung durch Julia Mickenhagen, auch ihr erstes Bundesliga-Tor. Aber die Bayern gleichen schon wieder aus durch ein Elfer von Georgia Stanway. Wo ich finde, hätte man jetzt nicht unbedingt geben müssen. Und dann super bitter für Mickenhagen, gelb-rot, sie fliegt vom Platz, Leverkusen mehr als eine Viertelstunde lang in Unterzahl. Und naja, dann eben 90. Minute Alara Schittler mit ihrem ersten Bundesliga-Treffer zum Sieg für die Bayern, zur Tabellenführung wieder an alter Stelle sozusagen. Aber es ist trotzdem relativ knapp oben, denn Wolfsburg gewinnt auch gegen die SGS Essen. Die haben vorher, kurzer Blick in die Champions League auch, Bayern, die haben 2-0 gewonnen gegen Turin, Wolfsburg gegen Lyon verloren. Pop hat sich da schon verletzt am Ende, da waren alle ziemlich geschockt, aber sie ist dann wieder eingewechselt worden gegen die SGS Essen eben. Es ist eine ziemlich klare Sache gewesen, wenn es auch auf dem Papier relativ knapp aussieht, eben 2-0 die Tore durch Janina Minge in der 25. Minute. Ihr erster Treffer für Wolfsburg tatsächlich, die ist ja erst im Sommer von Freiburg nach Wolfsburg gewechselt und in der 72. Minute trifft, na klar, wer denn auch sonst, Lynette Behrenstein. Auf Seiten der SGS Essen auch noch ganz interessant, Lainey Mia Becker, die gibt ihr Bundesliga-Debüt für die Essenerinnen, die ist hochgezogen worden aus dem Junior-Kader. Ja, wer aber nicht oben dran bleibt, das sind die Leipzigerinnen. Die sind ein bisschen auf Distanz gehalten worden von Freiburg. Freiburg gewinnt nämlich 4-1 gegen Leipzig. Auch irgendwie ziemlich wild. Ziemlich deutlich hätte ich somit auch nicht gerechnet. Die Tore in der 33. durch Shakira Martinez, Annabelle Schasching in der 53. Cora Zikai in der 61. Marleen Schimmer macht nochmal den Treffer für die Leipzigerinnen in der 81. Minute. Hat man kurz gedacht, so maybe kommen sie jetzt ran. Und dann aber Campbell in der 90. plus 3 setzt dann das 4-1 mit drauf. Nennenswerte Aktion da auf jeden Fall. Danke an dieser Stelle an Ria von Die Liga lebt. Denn ich habe das Spiel nicht komplett geguckt, habe nebenbei halt gearbeitet und das so ein bisschen im Augenwinkel nur gehabt und halt nicht mitbekommen. Beziehungsweise ich glaube, da hatte ich sogar ein bisschen später eingeschaltet, weil ich irgendwie noch unterwegs war. Anyway, jedenfalls, was ich nie mitbekommen habe, was Ria mir dann eben geschrieben hat, war, dass Borggräfe im Tor der Freiburgerinnen einfach einen Strafstoß gehalten hat von Vanessa Fudalla gegen die Sonne. Kann man mal so machen. Dann gucken wir einmal fix in den Tabellenkeller. Potsdam fehlt immer noch der erste Treffer, fehlt immer noch der erste Punkt. Die verlieren 0-6 gegen die TSG aus Hoffenheim. Aber es sind trotzdem nur 2 Punkte für die Potsdamerinnen auf das rettende Ufer. Denn in diesem entscheidenden Spiel, Jena gegen Köln, was heißt entscheidendes Spiel, aber da hätte mal eins von diesen beiden Teams, eben Jena oder Köln, hätten ihren ersten Saisonsieg einfahren können und sich ein bisschen absetzen können von da unten. Aber sie spielen unentschieden. 2-2. Und das war nicht so ganz klar zu Beginn, denn Köln ist erstmal mit 2-0 in die Halbzeitpause gegangen. Fand ich ein bisschen, nee, hätte nicht sein müssen, weil Jena auch schon echt gute Chancen in der ersten Hälfte hatte. Aber Köln liegt eben vor mit Achczynska in der 28. Minute, auch ein sehr sehenswerter Distanztreffer, und Hechler in der 45. Ja, natürlich bitter, so noch das 0-2 irgendwie kurz vor der Pause zu kassieren, aber Jena ist mit viel mehr Drive aus den Kabinen gekommen und macht in der 49. dann das 1-2 durch Geisser und in der 65. dann das 2-2 durch Birkholz. Absolut verdient. Wie gesagt, die hatten schon in der ersten Hälfte ihre Chancen, in der zweiten Hälfte noch mehr, vor allen Dingen über Konter eben. Und da haben sie dann eben das 2-2 draus gemacht.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Eben keine Bundesliga, sondern DFB-Spiele. Freundschaftsspiele sind es, die ersten für Christian Wück an der Seitenlinie. Am Freitag, am 25.10. geht's in London im Wembley-Stadion gegen England. Das erste überträgt, auch im Livestream der Sportschau. Und dann am Montag, am 28. geht's gegen Australien in Duisburg. Und das wird dann eben Alex Pops Abschiedsspiel. Das ZDF überträgt eben auch im Stream. Und da schauen wir doch jetzt mal rauf, aber auch auf ganz viele andere Sachen im Interview der Woche mit Feli Rauch.
Vom Feld ans Mikro.
45 Mal A-Nationalteam, U20 Weltmeisterschaft 2014, EM-Finale 2022, Olympia-Bronze 2024. Da sind ganz schöne Namen, ganz schöne Hausnummern über Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg, mit dem sie 2-mal die Meisterschaft und 4-mal den DFB-Pokal gewonnen hat, ist sie mittlerweile in den USA bei North Carolina Courage gelandet. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße rüber über den großen Teich und sag hallo und herzlich willkommen, Feli Rauch.
Fast eine Anmoderation. Vielen Dank. Grüße sind gut angekommen über den großen Teich. Der ist wirklich groß. deswegen, ich freue mich auf ein paar Fragen, auf einen coolen Austausch.
Auch, ja. Ist wirklich eine sehr, sehr weite Strecke, die du da rüber hast. Hast du dich schon an die Flüge mittlerweile gewöhnt? Hast du ja auch schon ein paar Mal gemacht mittlerweile, ne?
Ja, ist wirklich krass, wie groß dieses Land ist. Und ich sag's immer wieder, ich sag's den Mädels auch hier sehr, sehr oft. Das ist wirklich Wahnsinn, wie weit alles auseinander ist. Es gibt nicht eine Auswärtsfahrt, wo man irgendwie mit dem Bus hinfahren könnte oder so. Ich glaube, das nächste sind irgendwie 2 Flugstunden, das ist Washington. Und New York, es ist alles relativ nah, aber der Rest ist so im Schnitt 3 bis 6 Stunden weit. Was für mich jetzt aber kein Problem ist, weil ich von vornherein wusste, worauf ich mich so ein bisschen einlasse. Und ich das Busfahren, das lange irgendwo sitzen, irgendwie ja schon gewohnt war oder bin, durch Potsdamer Zeiten oder auch durch Wolfsburger Zeiten. Deswegen nimmt sich das tatsächlich irgendwie nicht allzu viel. Und wie gesagt, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Deswegen darf ich mich da nicht beschweren. Außer über meinen CO2-Abdruck wahrscheinlich. Über den darf ich mich wahrscheinlich schon beschweren.
Machst du dir darüber Gedanken? Habt ihr da irgendwie Angebote, dass man das kompensieren kann oder irgendwas? Oder ist das halt, gehört dazu?
Ja, es ist tatsächlich ja nicht schön. Einfach, aber ich glaube, es ist irgendwie das einzige Transportmittel hier in Amerika, was irgendwie in Frage kommt, gerade weil du so große Distanzen hast. Hier im Verein gibt es einige Initiativen, sage ich mal, gewisse Abläufe einfach nachhaltiger zu machen. Da habe ich meinen Teil auch schon ein bisschen beigetragen und immer schön fleißig meine Tupperdose mit zum Mittagessen gebracht, wo mich erst alle angeguckt haben. Was machst du da? Warum bringst du die? Und dann habe ich gesagt, komm Leute, also es macht doch Sinn, warum soll man denn immer wieder diesen, also die haben dann halt auch am Anfang immer nur diese Einweg-Teller und das Einweggeschirr da stehen gehabt am Buffet, wo ich auch dachte, okay, jeden Tag, es ist klar, dass wir hier essen. Entweder bringt jetzt hier jeder seinen eigenen Teller und seine eigene Gabel. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen gestartet und jetzt gibt es tatsächlich, der Großteil der Mannschaft bringt jetzt jeden Mittag fleißig seine Tupperdose.
Hey, das ist ja stark. Sau cool, dass du das irgendwie so mit angestoßen hast. Aber ja, auch crazy, dass das vorher nicht so ein Thema war.
Ja, ich glaube, es stehen einfach andere Sachen im Vordergrund. Ich glaube auch generell die Nachhaltigkeit beziehungsweise ja Themen, die in die Richtung gehen, werden hier tendenziell nicht ganz so groß geschrieben wie vielleicht in einigen Ländern in Europa, was leider ein sehr trauriger Fakt ist.
Bloß das mit dem Fliegen ist halt wirklich das Ding. Ansonsten wärst du ja mit dem Zug oder Bus Tage unterwegs. Ja. Also von da. Aber wie geht's dir denn sonst so in den USA? Wie ist es so in Raleigh auch? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, an die man denkt, wenn man an die USA denkt, ne?
Absolut. Raleigh wird's genannt. Ich brauchte auch am Anfang meine Zeit, um den Namen richtig auszusprechen. Hat mich hier sehr, sehr gut eingelebt. Ich glaube, generell von der Kultur machen es die Amerikaner und Amerikanerinnen einem sehr leicht anzukommen und sich ja als Teil ihrer zu sehen. Und so fühle ich mich mittlerweile auch. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Kann mich über, sei es jetzt im Fußball, über Bedingungen überhaupt nicht beschweren, über das Umfeld, über die Professionalität, aber auch der Ort an sich, Raleigh, das ist in North Carolina. Musste ich selber am Anfang erstmal gucken, wo genau liegt das jetzt. Hat man jetzt am Anfang nicht ganz so auf dem Schirm. Je mehr ich mich damit befasst habe, aber je mehr ich auch hier von der Stadt kennenlerne, es ist einfach wunderschön. Es ist zum einen sehr, sehr gut und günstig gelegen auf der Ostseite von Amerika, natürlich nah an Europa oder näher. Aber auch von mir zu Hause, ich brauche 1,5 Stunden zum Strand oder 2 Stunden bis in die Berge. Also es ist wunderschön hier von der Natur her. Und auch die Stadt, die ist in etwa so groß wie Hannover. So kenne ich es irgendwie so ein bisschen. Und es ist irgendwie, ja, man braucht so gefühlt überall 15 Minuten hin, was mir sehr gefällt. Man hat keine weiten Wege oder nicht großen Traffic, wie zum Beispiel in Los Angeles oder in New York zum Beispiel. Deswegen finde ich das alles sehr familiär und auch sehr schön hier. Und die Sonne scheint hier fast jeden Tag, was natürlich auch noch sehr schön ist.
Bist du oft am Strand oder in den Bergen? Weil ich kenne das auch, dass man halt sagt, ja, das ist super nah, aber man macht es dann total selten.
Ja, am Strand war ich bisher, hatte ich 3-mal die Möglichkeit hinzufahren, weil sonst, wenn wir irgendwie mal 2 Tage frei haben, meistens ich bei der Nationalmannschaft bin. Deswegen hat es leider erst 3-mal geklappt und bei den 3 Malen war das gefühlt auch die einzigen 3 Regentage hier in Amerika. Bei mir ist das geschüttet wie aus Kübeln. Ich musste mich dann irgendwo auch bei einem Carport, bei einem Haus unterstellen und habe dann irgendwie die Zeit genutzt, irgendwie mal kurz nach Hause zu telefonieren mit ein paar Freunden und stand dann irgendwie aber auch eine Stunde unter diesem Carport, weil es einfach so gegossen hat. Und in den Bergen, da wollte ich jetzt tatsächlich letzte Woche mal hin, aber da war so ein bisschen, ja, hier, ich weiß nicht, wie weit das in Europa angekommen ist, so Hurricane, ein ganz, ganz großes Thema. Und da wurden leider auch Teile der Natur sehr zerstört, deswegen fällt das wahrscheinlich erstmal weg leider.
Ja, da wollte ich eh nachhaken. Also ich weiß nicht, wie das bei den HörerInnen da draußen angekommen ist. Es hat jetzt 2 große Hurricanes gegeben, ne? Helene und Milton, die da wirklich für Verwüstung gesorgt haben. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Raleigh ist wohl nicht so richtig betroffen gewesen, aber gerade die Städte so im Westen von North Carolina ja ziemlich. Und beeinflusst es euch auch bei euren Reisen oder so? Oder wie kriegst du das mit? Wie geht's dir damit?
Zu den Zeitpunkten mussten wir zum Glück nirgendwo hinfliegen. Ich glaube, es wäre sehr wackelig geworden. Aber ich weiß, dass halt, ja,
der eine, der Hurricane, der tendenziell ein bisschen leichter war als der, der jetzt in Florida war, trotzdem wahnsinnig viele Existenzen zerstört hat und das zu der Jahreszeit relativ normal ist, weil das einfach Hurricane Season ist. Aber in dem Ausmaß gab es jetzt bislang lange nicht mehr, beziehungsweise noch nie. Und das ist halt schon sehr erschreckend. Und auch wenn man sich irgendwie vorstellt, jetzt vorgestern irgendwie Winde oder Hurricane mit 300 km/h Windgeschwindigkeit, 300 km/h, da fliegst du weg, da stürzt du. Das ist Wahnsinn, wie viele Häuser, Existenz und wie viel Natur dort zerstört wurde.
Ja. Hast du dich da vorher mit auseinandergesetzt, irgendwie, als du rüber bist in die Staaten? Halt gerade North Carolina, und du sagst ja, Hurricane Season ist da was Normales.
Ja, also diese wirklichen Hurricanes gibt es eher in Florida, die gibt es jetzt nicht so bei uns. Deswegen waren wir da relativ verschont geblieben, bis auf halt den Ort 2-3 Stunden von uns. Und bei uns ist es relativ selten. Wie gesagt, wir haben meistens hier schönes Wetter, ich kann mich nicht beschweren. Wenn es hier mal regnet, dann holla die Waldfee, dann aber auch direkt und auch nicht zu wenig. Aber ansonsten,
und vor allem, wenn du frei hast?
Ja, vor allem, wenn ich frei habe. Aber sonst sind wir jetzt da in der Art und in dem Ausmaß und Häufigkeit eigentlich eher weniger betroffen.
Wie hast du dich denn so insgesamt vorbereitet eigentlich auf die USA? Den Wechsel hast du vollzogen dann Anfang des Jahres, ne?
Mhm.
Wie lief das so davor ab? Wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass du in die USA gegangen wirst?
Ja, ich war so an einem Punkt in Deutschland beziehungsweise in Wolfsburg, wo ich einfach gemerkt habe, ich möchte und ich muss irgendwie aus meiner Komfortzone raus und war dann irgendwie zu dem Zeitpunkt 10, 11 Jahre ja schon in der Bundesliga und man wusste so ein bisschen immer, was einen erwartet. Und ich habe so gemerkt, ich brauche einfach einen neuen Reiz, um mich weiterzuentwickeln. Und gerade in dem Alter, ich war dann 27, wurde gemerkt, dass okay, wie lange spielt man noch Fußball? Man hat so ein bisschen das Gefühl, man braucht was Neues, man braucht neuen Input, um weiter zu wachsen. Ich glaube, das kennen viele von uns euch da draußen so ein bisschen, dass man da so einen Impuls ab und zu verspürt und war da sehr froh, dass sich dann einige Möglichkeiten aufgetan hatten. Und da waren Spanien und England ein Thema, aber auch die USA. Und die USA hat mich letztendlich vom gesamtheitlichen Konzept und der Liga einfach überzeugt. Und gerade auch unter dem physischen Aspekt, da irgendwie in dem Alter, wo ich mich noch gut anpassen kann und noch keine 34 bin, nochmal einen Schritt zuzulegen, war das genau das, was ich gesucht habe. Und mit dem Schritt hierher würde ich auch sagen, ich habe genau das bekommen, was ich gesucht habe.
War das dann so, dass North Carolina Courage immer auf dich zugekommen ist oder waren es auch mehrere Vereine und du hast dich dann für die entschieden oder?
Ja, genau. Also der Grund, warum ich mich dann letztendlich für den Verein hier entschieden habe, ist einfach die Philosophie vom Fußball. Es ist ein Verein, der viel kombinieren möchte, viel auf Ballbesitz spielt und das unheimlich gut macht und auch im Training dann wahnsinnig hohes Niveau ist. Und ich wusste irgendwie, was mich erwartet, aber wie professionell und wie gut es dann letztendlich ist, hat mich irgendwie aus den Socken gehauen und es haut mich immer noch aus den Socken,
Okay. Sodass
ich das irgendwie jedem mal empfehlen kann, einfach mal sich selber einen Überblick zu verschaffen und das irgendwie selber mal zu erleben.
Was sind das so für weiß nicht, Stellschrauben, Stellen, Situationen vielleicht auch einfach, wo du merkst, so, dass es so viel professioneller. Kannst du uns da Beispiele geben?
Ja, ich meine, in Wolfsburg kannte man ja das auch schon. Also es war schon sehr professionell auf jeden Fall und auch mit den Mitteln und die Bedingungen, die man dort hat. Hm. Aber auch so das Training hier ist ein unheimlicher Zug drin. Es gibt irgendwie kaum Pausen. Es ist alles wahnsinnig knackig getaktet. Ich bin gefühlt immer nur irgendwo am Hinsprinten und mich direkt wieder am Orientieren, weil einfach so viel, einfach die Zeit genutzt wird, so in dem Ausmaß, in dem ich es bislang nicht so ganz gewohnt war. Aber auch neben dem Training, beziehungsweise neben dem Platz an sich, einfach wie die Abläufe sind, die Meetings, die Videoanalysen, es ist ein unheimliches hohes Niveau, würde ich mit der Nationalmannschaft gleichsetzen und das jeden Tag zu haben, das ist schon sehr, sehr schön und ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe vom Platz und ich habe mich verbessert. So. Und das ist genau das, was ich gesucht habe.
Ja, merkst du da auch schon bei dir selber so, boah, krass, ich bin viel schneller geworden oder habe viel mehr Ausdauer oder noch mehr Kraft als vorher schon?
Ja, so Ausdauer war irgendwie nie ein Problem zum Glück bei mir. Ich war auch nie langsam, ich war aber auch nie super schnell. Würde aber sagen, dass ich gerade in der Schnelligkeit hier wirklich nochmal einen Zacken draufgelegt habe, was einfach auch wir haben einen der besten Athletiktrainer hier in der Liga, der auch Footballer trainiert, da wirklich ein sehr, sehr guter ist und das schon sehr beachtlich ist, wie hier trainiert wird, beziehungsweise wie du auch die Verbesserung wahrnimmst. Ich glaube, die Amerikaner sind alle immer sehr datenbasiert und sehr auf Statistiken oder an Statistiken orientiert und daran lässt sich das tatsächlich auch immer ganz gut ablesen, wie man sich irgendwie innerhalb von einem halben Jahr entwickelt und das ist dann schon irgendwie auch schön zu sehen, dass
sich der Körper dann irgendwie auch gut anpasst und das so verarbeitet.
Ist das auch ein Aspekt der Professionalität, was nochmal irgendwie anders ist als in Deutschland? Irgendwie, dass da mehr Statistiken, mehr Daten auch einfach da sind? Also mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht, wenn ich das halt verfolge, die Bundesliga, ich gucke auch ab und zu Bundesliga der Männer und habe da früher auch ganz, ganz viel gemacht. Und da gibt's so viel mehr Daten als halt in der Bundesliga der Frauen. Und wenn du sagst, irgendwie in den USA, die sind generell mit Daten mehr am Start.
Ja, das merkt man schon. Das merkt man allein, wie schnell dir irgendwelche Daten nach dem Spiel auch zur Verfügung stehen, sei es irgendwelche Zweikampfquoten, Ballbesitz, wohin die Pässe gespielt worden sind. Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, hast du direkt nach Abpfiff quasi auf dem Handy parat, kannst gucken, okay, wie lief das Spiel, wie waren irgendwie die Verteilungen und was auch immer. Aber auch zum Beispiel Sachen wie Tortechnologie oder Videoschiedsrichter, das gibt's halt auch, dass du halt in jedem Spiel halt wirklich auch sagen kannst, okay, das ist ein Top-Level, du kannst dich am Ende irgendwie nicht beschweren, irgendwie wäre dieses Tor mal aufgeklärt worden oder whatever. Du hast halt wahr jedes Spiel, was halt sehr professionell auch ist.
Ja, bist du da Befürworterin?
Ja, es gibt solche und solche Momente, wo man natürlich sagt, okay, warum ist das jetzt schon wieder ein Elfmeter und warum nicht? Und auch da tappt man sich, glaube ich, selber dabei. Aber grundsätzlich finde ich es, glaube ich, schon nicht verkehrt, bei großen Entscheidungen irgendwie einen Videoschiedsrichter hinzuzufügen.
Naja, und vor allen Dingen ja überhaupt erstmal auch Torlinientechnologie ist ja auch schon mal ein Step vorwärts, ne?
Auf jeden Fall, gerade auch in dem heutigen Zeitalter, wenn du siehst, dass es bei den Männern halt gang und gäbe ist. Sollte es bei den Frauen in Deutschland, glaube ich, auch irgendwie mal zur Normalität werden.
Ja, wobei ich da ganz viel gelesen und gehört habe, dass es halt auch super schwierig ist in den Stadien, ne, das irgendwie überhaupt erstmal zu implementieren. Aber
das ist halt auch so ein Ding, hier habe ich das Gefühl, hier fällt einem eine Sache auf, es wird angesprochen und es wird direkt in die Tat umgesetzt. So, das beste Beispiel ist, glaube ich, das neue Stadion von Kansas, was irgendwie jeden Spieltag ausverkauft ist. Das stand in Planung und zack, irgendwie zwei Saisons später steht's da einfach. Ich glaube, du hast hier tendenziell schon auch kürzere Kommunikationswege und generell vielleicht auch andere Regularien, inwieweit du Dinge direkt umsetzen kannst. Aber man merkt schon, dass hier Sachen einfach kürzerer Zeit bedürfen, umgesetzt zu werden. Im Guten, aber wie vielleicht auch mal im Schlechten. Vielleicht trifft man auch mal eine schlechte Entscheidung. Man denkt sich, okay, war es das jetzt wirklich nötig, das jetzt irgendwie so umzusetzen oder zu finalisieren? Den Moment habe ich noch nicht erlebt.
Aber okay, ich wollte gerade nachfragen.
Ja, aber grundsätzlich werden die Sachen hier direkt in die Tat umgesetzt. Und das finde ich ist halt auch ein schönes Zeichen. Und man sieht darin, wie ernst man es hier meint mit Frauenfußball.
Das ist, ich meine, generell ja auch in den USA ein Thema, dass vor allen Dingen der Fußball der Frauen ja viel größer ist als der Männer zumindest. Wird einem das immer so von, also wenn wir aus Europa raufgucken, ist das immer so das Thema. Merkst du das auch so, wenn du da vor Ort bist?
Auf jeden Fall. Man merkt hier schon, dass bei den Männern einfach Football, Basketball so die entscheidenden Sportarten sind. Aber ich genieße das irgendwie auch, dass dann bei den Frauen so direkt an Fußball gedacht wird, weil es dadurch halt komplett das Alleinstellungsmerkmal hier hat und das ganz anders zelebriert und gefeiert wird in dem Moment. Und ich glaube, Frauenbasketball ist auch sehr sehr gehypt gerade, was auch völlig zu Recht so ist, finde ich.
Ja.
Aber bei den Frauen ist schon Fußball die erste Sportart und sorgt auch sehr, sehr für sehr, sehr viel Begeisterung, was mich natürlich auch freut einfach.
Was sind denn so sonst so große Unterschiede, an die du denkst, von der NWSL eben zur Bundesliga, also Professionalität, hast du ja schon angesprochen, aber USA ist ja auch immer so Show, Spektakel, Nationalhymnen ja auch irgendwie, die da gesungen werden, immer vor den Spielen.
Ja, ich habe zu den Mädels bei der Nazi auch schon gesagt, weil die auch viel gefragt haben, gefühlt ist jedes Spiel mal wie so ein kleines Länderspiel, was ich irgendwie ganz cool finde, du gehst halt raus und dann wird da natürlich die amerikanische Nationalhymne gespielt, die ich mittlerweile, glaube ich, auch schon in- und auswendig kenne. Was halt irgendwie auch so ein bisschen so dieser kleine Patriotismus vielleicht auch ist.
Kleiner.
Und dann wird halt auch nicht daran gespart, irgendwie mal Feuerwerk in die Luft zu donnern. Und da natürlich irgendwie für die Zuschauer ein Event zu schaffen. Und das können die Amerikaner halt schon echt gut, irgendwie aus dem Fußballspiel an sich einfach so einen Anlass zu kreieren, dass möglichst viele Leute ins Stadion kommen wollen. Die kommen dann, klar sehen die irgendwie ein cooles Spiel, aber denen wird halt neben dem Spiel halt auch noch was geboten. Dann sei es jetzt kulinarisch, essenstechnisch oder es gibt verschiedene Themen beziehungsweise Motten. Mottos? Mottos?
Achso, ich hab grad gedacht, Motten? Was Motten? Mehrzahl von Motto, ja.
Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Dass sich da halt irgendwie auch möglichst viele immer von angesprochen fühlen. Und das merkt man schon, dass halt
dadurch einfach unglaublich viele Leute auch kommen und da irgendwie die Werbetrommel so groß gerührt wird. Ich gehe hier in die Stadt und überall sind halt Leinwände und da wird immer Werbung von uns gezeigt, wann wir spielen mit irgendwelchen kleinen Highlight-Videos, wo ich jedes Mal denke, boah, cool. So, die wissen einfach, wie es läuft so und das macht halt schon Spaß.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Das Thema Playoffs ist ja auch eins und so Franchises, also es läuft ja insgesamt auch anders einfach. Bei euch gehen jetzt bald die Playoffs los, ihr habt euch schon frühzeitig dafür qualifiziert. Wie aufgeregt bist du vor deinen ersten Playoffs oder ist das so, naja, ist halt einfach die Saison?
Ja, es ist schon cool und schon auch anders, wenn man erstmal hier hinkommt, weil das wurde mir am Anfang auch gesagt, wenn du die Liga gewinnst, das gar nicht den gleichen Stellenwert hat, wie wenn du die Playoffs am Ende gewinnst. Das ist irgendwie das, worum alle spielen. Wie bei uns jetzt, wir haben 12 Mannschaften. Ich glaube, die Liga wird nächstes Jahr aufgestockt, auf 14 meine ich. Wenn du jetzt halt quasi unter die Top 8 kommst, was keine Selbstverständlichkeit ist, was erstmal sich viel anhört, aber die Liga ist halt so unglaublich ausgeglichen, dass das nicht selbstverständlich ist am Anfang der Saison. Zum Beispiel jetzt die letzte Saison gewonnen haben, San Diego Wave, die haben die Liga das letzte Mal gewonnen quasi, sind aber jetzt irgendwie, schaffen die Playoffs vielleicht auch nicht. Das zeigt erstmal, wie ausgeglichen die Liga ist und sich vom einen Jahr zum anderen Jahr so unterscheiden kann. Aber genau, November starten wir mit den Playoffs, das Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ja. Und haben dann hoffentlich eine schöne Sause am Ende des Jahres. Mal gucken.
Da drücken wir die Daumen auf jeden Fall für. Thema Konkurrenzfähigkeit der Ligen ist ja auch irgendwie immer eins, also internationaler Vergleich und so. Wir haben jetzt natürlich schon viel über die USA gesprochen und auch schon viel, also relativ viel fand ich schon über Deutschland gesprochen. Wie würdest du jetzt im Vergleich, wo das ja auch gerade ein halbes Jahr her ist, dass du auch raus bist aus der Bundesliga, wo würdest du die Bundesliga so im Vergleich anordnen?
Finde ich tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich ja irgendwie auch nicht in Spanien gespielt habe. Mhm. Ich habe nicht in England gespielt. Ich kenne so die Mannschaften aus der Champions League irgendwie in- und auswendig, aber ich habe schon das Gefühl, dass man erkannt hat bei der deutschen Liga, dass man was tun muss, um irgendwie, ja, abhängen klingt irgendwie so zu extrem, aber zu überholt zu werden. Ich habe schon das Gefühl, dass natürlich in England sehr, sehr viel passiert und dass im Moment, glaube ich, auch die beste europäische Liga einfach ist. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Habe aber auch in Frankreich und Spanien das Gefühl, dass es dort überhaupt noch nicht professionell ist, dass du da deine Top 2, 3 Teams hast. Da irgendwie trotzdem immer noch auf Kunstrasen spielst bei einigen Vereinen, was natürlich überhaupt nicht professionell ist und würde da deshalb schon sagen, dass Deutschland da immer noch hinter England ist, aber natürlich man dort auch gucken muss, dass alle Vereine irgendwie langsam es hinkriegen, tolle Bedingungen zu haben und es irgendwie auch zu einem Zuschauermagnet wird in der Regelmäßigkeit und nicht irgendwie nur, wenn Bayern gegen Frankfurt spielt oder gegen Wolfsburg, sondern dass das irgendwie auch in der Häufigkeit, dass man es schafft, das attraktiv nach außen zu verkaufen.
Wie doll verfolgst du die Bundesliga noch? Oder den europäischen Fußball insgesamt?
Ja, also jetzt, wo die Champions League begonnen hat, die Spiele habe ich schon irgendwie versucht zu schauen, auch hier mit den Mädels hier. Mhm. Und in Deutschland schaue ich tatsächlich, ja, irgendwie, wenn es passt, vormittags, wenn es bei mir reinpasst, gucke ich schon gerne, wenn meine Freunde spielen, wenn irgendwie Bayern, Wolfsburg oder Frankfurt spielt meistens.
Mhm. Ja, Pia Wolter, die war ja auch schon zweimal hier, tatsächlich.
Oh, zweimal?
Ja.
Die kriegt nicht genug, ne? Die kann den Schnabel nicht halten.
Da war auch tatsächlich damals dann eure WG noch irgendwie Thema. Aber da kommen wir später auch noch vielleicht zu. Da wollten die Hörer wissen, wie das Zusammenleben ist und so. Das ist auch schon ewig her mittlerweile geführt. Aber was ich auch noch fragen wollte, so mit eben Bezug auf Deutschland, hat sich irgendwas an deinem Verhältnis zum DFB auch geändert?
Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, im Februar oder Januar hierher zu kommen, war natürlich irgendwie klar, also für mich ist natürlich klar auch immer das Ziel für Deutschland zu spielen, einfach weil es unglaublich schön ist und eine große Ehre ist und ich das irgendwie auch gerade lange genug mache und gemacht habe und je länger man irgendwas macht, desto mehr verliebt man sich irgendwie darin und verliert man sich darin. Deshalb tue ich das natürlich unheimlich gerne und das ist natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dahin oder hierher gekommen bin, war das immer eine Priorität von mir, weiter für Deutschland zu spielen. Und genauso bin ich dann halt auch in den Austausch gegangen, damals mit Horst Rubisch, habe ihm das erklärt, habe ihm gesagt, das ist eine Top-Liga, die Bedingungen sind atemberaubend, musste ihn aber auch gerade nicht groß überzeugen, weil auch er der Ansicht ist, solange man Leistungen bringt, hat er gesagt, kannst du auch in Italien spielen, theoretisch, oder in Portugal, es ist ihm egal. Was zählt, ist immer, dass du dich entwickelst und Leistungen bringst. Und das ist, glaube ich, eine ganz smarte Auffassung, weil ich habe auch gesagt, ich finde immer auch gute Unternehmen, beziehungsweise gute Unternehmen zeichnet, glaube ich, auch aus, dass du irgendwie möglichst viel Kompetenz von vielen Orten mit einbeziehst. Jetzt auf den Fußball bezogen finde ich es auch nicht verkehrt, dass du Leute hast, die in England spielen, die vielleicht bei einer spanischen Mannschaft spielen, wie Bibi, oder auch in Amerika oder in Deutschland. Ich glaube, es wäre irgendwie fatal zu sagen, nee, wir wollen irgendwie nur Spielerinnen nehmen, die in Deutschland spielen. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, glaube ich auch. Und spricht aber in dem Moment halt auch für den DFB zu sagen, hey, wir sind dem offen gegenüber, erzählen uns gerne, was dort abgeht. Vielleicht können wir das irgendwie hier mit einbeziehen und irgendwie daraus lernen oder noch irgendwas mitnehmen für uns. Ich sag mal so, ich hatte jetzt die ganzen letzten Jahre immer relativ kurze Anreisen zum DFB aus Wolfsburg.
Jetzt wird es ein bisschen länger.
Jetzt sind sie halt ein bisschen länger. Und finde aber auch gut, dass der DFB aufgeschlossen ist. Und ich kann mich da auch dran erinnern, das war irgendwie im April. Da kam gerade raus, dass Christian Wück Bundestrainer werden wird. Und irgendwie eine seiner ersten, dort noch nicht Amtshandlungen, aber Handlungen, war irgendwie in die USA zu fliegen für einen Tag. Und North Carolina Courage, da wo ich spiele, gegen Portland zu gucken, was ich ein unheimlich schönes Zeichen fand, einfach weil er sich halt selber einen Überblick verschaffen wollte und fand das ein sehr schönes Zeichen, da irgendwie diesen Aufwand zu betreiben, für einen Tag oder ein Spiel herzukommen, was auch zeigt, wie offen halt der DFB beziehungsweise auch das neue Trainerteam dafür ist, was auch richtig ist. Und aber natürlich, ja, man vorher nicht weiß.
Ja, hat er jetzt auch gefruchtet, bist ja auch wieder mit dabei, wenn es jetzt eben dann losgeht. Wie ist es jetzt eben nach Olympia wieder zu einem Länderspiel zu fahren? Ist das irgendwie nochmal ein besonderer Spirit? Erinnerst du dich dann auch einfach wieder vielleicht daran, aus dem Alltagstrott wieder zurück?
Ja, ich sag mal so, also Fußball ist sehr kurzweilig. Das heißt, ich habe eh das Gefühl, Olympia war erst vor einer Woche. deswegen ist es tatsächlich immer gar kein so großer Cut, weil es sich am Ende des Tages immer um die gleichen Dinge dreht. Aber natürlich ist es irgendwie ein bisschen wie so eine Schulklasse, die jetzt Sommerferien hatte und sich dann irgendwie wieder trifft und sich aufeinander freut. So, ohne dass wir eine Schulklasse sind, sondern für Deutschland spielen dürfen. Aber genau darauf freue ich mich auch gerade. Und genau dieses Gefühl habe ich gerade auch im Bauch, irgendwie eine neue Zusammenstellung, neuen Input, neue Trainer zu haben, die andere Ansichten haben, andere Erfahrungen haben, wo man einfach voneinander wieder lernen kann. Und ich freue mich einfach auf die Entwicklung, die wir hoffentlich vornehmen, um dann im nächsten Jahr natürlich bei der EM anzugreifen.
Ja. Wie hast du das so alles mitbekommen, eben diese Geschichte jetzt eben Martina Voss-Tecklenburg, die aufgehört hat, dann Horst Rubisch zwischendurch, dann die Suche nach einem neuen Bundestrainer. Hat dich das irgendwie auch beschäftigt oder war das so, okay, DFB kümmert sich und gut ist?
Wir waren generell halt auch als paar Spielerinnen sehr im Austausch auch mit dem DFB, einfach um halt auch so unsere Ansichten und Meinungen zu hören, was sehr für den DFB auch irgendwie spricht, dass sie uns damit ins Boot holen wollen, was auch richtig so ist, glaube ich. Aber natürlich am Ende des Tages willst du irgendwie die Jahre, die du Fußball spielst, auf möglichst hohem Niveau spielen und auch möglichst erfolgreich spielen. Und da durfte es natürlich halt ein paar Veränderungen. Auch Martina, die von sich aus gesagt hat, sie muss sich jetzt irgendwie diese Reißleine ziehen beziehungsweise die Pause nehmen, was völlig legitim ist. Dann mit Horst als Interimstrainer, der uns natürlich für die Phase, für dieses Jahr natürlich irgendwie weitere Energie gegeben hat. Aber jetzt ist auch schönes, hoffentlich bisschen Kontinuität zu haben, zu sehen, okay, wie ist die Spielphilosophie von dem Trainerteam jetzt, was kommt so auf uns zu, und das einfach ja in die Tat umzusetzen. Und ich glaube, da tut uns so frischer Wind und ein Neuanfang wirklich sehr, sehr gut.
Neuanfang ist ja auch deshalb, weil eben Marina Hegering, Alex Popp und Merle Frohms auch zurückgetreten sind. Wie hast du das so verfolgt oder mitbekommen?
Ja, mittlerweile ist man natürlich irgendwie auch so, dadurch, dass man sich sehr lange kennt, auf einem freundschaftlichen Level und sowieso in einem sehr, sehr engen Austausch. Alle drei haben wahnsinnig gute Gründe, zu sagen, okay, es reicht irgendwie und entscheiden das so für sich. Ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Mut zu, so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, die ist auch nicht sehr einfach, das von sich aus zu bestimmen. Irgendwie natürlich auch ein kleines Privileg zu sagen, okay, ich glaube, ich habe genug, das steht jedem zu. Aber natürlich irgendwie sind das auch drei sehr, sehr wichtige Spielerinnen in der Vergangenheit gewesen, die wir erstmal, glaube ich, so als Kollektiv auffangen müssen und dann natürlich schauen wollen, dass wir diese auch Führungspositionen neu besetzen möchten und da wirklich auch neuen Leuten die Möglichkeiten geben, da Führung zu übernehmen, weil das sehr, sehr wichtig sein wird.
Siehst du dich da?
Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung dadurch, dass ich zum Glück schon sehr, sehr lange dabei sein darf. Übernehme gerne Führung, darf das zum Teil auch schon machen. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich mich dazu zählen würde, ja.
Sehr stark. Weil wir jetzt schon relativ spät sind mit der Zeit, gehen wir mal rein in die 5 Fumms-Fragen.
Die 5 Fumms-Fragen.
Da brauchen wir jetzt eine schnelle Antwort, Feli. Wie viele Fs gibt's in 5 Fumms-Fragen für Feli?
3.
Nein, das Doppelte. 4. 6.
6? 6?
Ja, 5 hat 2.
5.
Dann Fumms-Fragen für Feli.
Wow, das sind definitiv 6 zu viel.
Das ist auch ein kleiner Zungenbrecher, habe mir auch fast ein bisschen gestolpert, weil ich gerade ein bisschen stolz auch drauf, dass das so relativ smart geklappt hat. Deine Grußbotschaft an Felix Rauch, Tennisprofi.
Oh mein Gott, das sagt mir überhaupt nichts und es ist sehr peinlich. Mach weiter so. Ich werde dich, das Erste, was ich jetzt tun würde, ist dich zu googeln und mir ein paar Videos anzuschauen, wie es
Neuer Fan geboren. Hast du irgendeinen Bezug zum Tennis oder ist gar nicht deine Sportart?
Boah, überhaupt nicht. Ne? Ich gucke es wahnsinnig gerne, aber ich bin überhaupt nicht in dieser Tennisbubble irgendwie groß geworden. Ich spiele seit... Hier ist Pickleball, sehr, sehr bekannt. Das ist so ein 1-gegen-1 beziehungsweise 2-gegen-2 Spiel. Das ist ein bisschen wie Tennis, aber halt auf einem Minifeld. Das heißt, es könnten auch Rentner spielen, theoretisch, oder kleine Kinder. Das kann ich sehr empfehlen.
Okay, ich kenne dieses... Ich glaube, das heißt Padel oder so.
Ja. Paddeltennis, auch gut.
Genau. Was ist da der Unterschied, genau?
Paddeltennis ist quasi, wo es Wände drumherum gibt. Das heißt, der Ball kann eigentlich nicht ins Ausgehen. Das heißt, es sei denn, du spielst zu hoch oder ins Netz. Da gibt es so ein paar verzwickte Regeln.
Okay. Gute Musik ist ja Teil deiner Social-Media-Kommunikation. Habe ich heute dann auch tatsächlich nochmal gesehen, gerade in deiner Insta-Story. Welcher Song ist aber so mies, dass er verboten werden sollte? Welchen Song sollte nie wieder ein Mensch hören?
Boah, da kann ich ein ganzes Genre sagen, das sind Malle-Hits. Tut mir leid, ich mache mich jetzt garantiert wirklich sehr, sehr unbeliebt bei einigen. Ich weiß nicht, ob ich mich auch unbeliebt bei dir mache. Dir.
Nein, um Himmels Willen. Meine Arme sind tätowiert, ich renne normalerweise nur in Bandshirts rum, so Metal und Rock und so, das ist ehrlich.
Okay.
Also, Malle-Hits auch nicht meins.
Boah, ich glaube, da kann ich auch, wenn ich mal Alkohol trinke, gar nicht betrunken genug sein, um das irgendwie zu feiern. Das kann ich nicht. Malle zieht bei mir leider überhaupt nicht.
Okay, also nicht mal nur einen Song, sondern komplett.
Ja, komplett, das komplette Genre.
Ich weiß auch noch, bei uns war früher auf dem Dorf, also ich komme aus einer kleinen Stadt am Rande von Berlin, und da war es dann auch so, dass selbst die Leute, die immer auf Schlager geschimpft haben, irgendwann fängst du an, zu Helene Fischer mitzugrölen. Und da war ich dann immer diejenige, die dann raus ist und die Türen zugemacht hat und so, nein, da kann doch so viel Alkohol im Spiel gewesen sein, das geht nicht.
Tja, nee, weiß ich nicht, fühle ich einfach nicht.
Nee, kann ich auch voll verstehen. Dein Hund heißt ja Cinnamon.
Ja.
Hat Pia eben auch in einer der Folgen große Liebeserklärungen an Cinnamon ausgerichtet. Wie würde ein zweiter Hund denn heißen?
Oh, das ist eine wahnsinnig gute Frage.
Vielleicht Peanut?
Oh, ja, Peanut.
Zimt und Erdnuss?
Ja, Zimt und Erdnuss, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Peanut heißt ja als Haarashund schon, deswegen kann ich die überhaupt nicht.
Stimmt, oh Gott. Sorry. Ich habe noch an Salt, Pepper oder Sugar wegen Zimt und Zucker.
Essen ist halt immer gut, ne? Essen geht halt immer, irgendwie einen Hund nach Essen zu nennen. Boah, würde mir ad hoc tatsächlich gar nichts einfallen. Wäre Ice Cream kürzer, könnte ich mir Ice Cream vorstellen. Aber Ice Cream ist ein kleiner Zungenbrecher, wenn man das, glaube ich, ruft. Habe ich noch nie gerufen, aber.
Aber geht Cinnamon? Doch, Cinnamon geht da, glaube ich, ganz gut, ne?
Ja, das passt schon. Es gibt ja auch ein paar Alternativnamen, die Pia auch schon erfunden hat. Und mittlerweile hört sie auch auf Monika.
Was?
Warum auch immer Monika?
Okay. Ich habe auch mal irgendwie gehört, dass man bei Hunden, dass einfach nur die Silben die gleichen sein müssten oder sowas.
Ja, auch das Level, also ich glaube, wenn man alles mit Freude sagt, dann kannst du dir noch was erzählen. Das ist jedenfalls bei meinem Hund so.
Bei dir auf dem Instagram-Kanal sehen wir auch ganz viel Kochen. Du hast einige Vorlieben, die auch mit Pia wohl eine Rolle spielen. Harzer Rolle und ein bisschen Senf so.
Ich meine, hat dir ein gutes Material gegeben.
Von welchen Neigungen sollten wir noch wissen?
Ja, Harzer Rolle auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt bekannt ist oder nicht, aber eine schöne Scheibe Sauerteigbrot, bisschen Avocado, bisschen natürlich der von Lose Milch, das sage ich jetzt einfach mal so hinaus. und ein bisschen Senf drauf, sage ich euch, ist eine runde Sache. Ansonsten bin ich auch auf den Trend draufgehüpft, wahnsinnig viel mit Hüttenkäse zu machen. Ich glaube, da ist mein ganzer Algorithmus bei TikTok mit versaut, beziehungsweise auch nicht. Es gibt so viele Rezepte mit Hüttenkäse. Ich glaube, das hatte ich vor 2 Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm, diese Zutat. Da kann man ja mittlerweile auch wahnsinnig viel machen, von Kuchen bis Brot bis alles.
Oder einfach so, wenn man keine Zeit hat, einfach eine Dose Hüttenkäse, Pfeffer, Salz.
Danke.
Nein, das ist...
Absolut.
Ja.
Und saure Gurken. Ich bin wahnsinniger Fan von sauren Gurken tatsächlich.
Ja, das ist wirklich richtig toll. Wir haben ja schon gerade so ein bisschen angeteasert. Zimt und Erdnuss ist ein Thema. Ihr habt ja gerade eben die Instagram-Seite noch gelauncht, ne?
Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt hier rauskommt, haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt. Aber wir haben vor, Sarah und ich sind eigentlich mit beste Freunde. Ja, unser Problem ist nur
Sarah Dawson. Damit
Sarah Dawson, genau. Ja. Und ich sind mittlerweile beste Freunde. War so doof, dass wir uns zusammen auch ein Tattoo haben stechen lassen. Aber haben festgestellt, irgendwie telefonieren wir gar nicht so oft miteinander, sondern sehen uns gefühlt immer nur bei der Nazi und tauschen uns dann endlos aus. Sodass wir jetzt gesagt haben, hey, warum das irgendwie die Ganze nicht so ein bisschen öffentlich mal machen. Den Leuten hat es sehr, sehr gut gefallen zum Glück. Haben irgendwie so ein sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wollen dem Ganzen aber irgendwie ja irgendwie mal Raum geben, zu gucken, gefällt uns das nicht, da einfach mal in regelmäßigen Abständen irgendwie live zu nehmen, die Community, die Fans irgendwie mitzunehmen, unser dummes Geblabber und da halt auch einfach irgendwie ja aktuelle Themen irgendwie anzusprechen, beziehungsweise auch Gäste mit hinzuzufügen und da einfach mal zu gucken, okay, wie läuft und wie entwickelt sich das Ganze.
Sau cool. Also ich hätte nämlich ansonsten auch noch gefragt, irgendwie wo es so hingehen soll, aber wenn du sagst, einfach mal gucken und mal schauen, da sind wir alle sehr gespannt. Geht Zimt und Erdnuss folgen bei Instagram. Und bei der Gelegenheit auch direkt Frauenfußball-Podcast. Ja, dann würde ich sagen, wir sind quasi durch. Als Rausschmeißer nochmal eine Musikfrage. Wir haben es gerade schon gehabt, großer Musikfan. Hast du so einen Geheimtipp? Künstler, Künstlerin, Band, die noch nicht so riesengroß ist, wo du sagst, Leute, da müssen wir mal vorbeihören.
Boah, ich bin ein wahnsinniger Odessa-Fan, die sind aber allerdings hier drüben sehr, sehr groß, deswegen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Deutschland wird jetzt schon sehr, sehr viel elektronische Musik auch gehört, aber O-D-E-S-Z-A, das ist mein persönlicher Favorite. Da könnt ihr alle Lieder von hören. Mit guten Kopfhörern kann man sich da schön reinhören.
Gute Kopfhörer sind auf jeden Fall wichtig. Also absolut. Alle Odessa auschecken, alle Zimt und Erdnuss auschecken und natürlich dein persönlicher Instagram-Kanal auch.
Und den Podcast hier natürlich auch, ne, Leute?
Ja, den hört man im besten Falle schon, wenn man hier zuhört gerade.
Genau.
Super, ganz, ganz lieben Dank dir, Feli. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg drüben in den USA, bei den Playoffs, natürlich jetzt auch bei den ich wollte gerade sagen, bei den upcoming Länderspielen, also bei den Länderspielen, die vorstehen. Eine schöne Zeit bei der Nationalmannschaft.
Vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mach weiter so.
Super spannende Geschichte auf jeden Fall. Mittlerweile ist eben bei Zimt und Erdnuss schon eine ganze Menge sonst so passiert. Ich bin jetzt sicher, ihr folgt da alle schon. Ich fand das Gespräch wirklich richtig, richtig toll. Super viel mitgenommen und Einblicke bekommen. Also ganz, ganz liebe Grüße und tausend Dank nochmal an Feli. Das war wirklich toll. Bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen, gibt's noch mal ein paar Updates, was so die Newslage angeht, denn auch da passiert eine ganze Menge. Vor allen Dingen immer wieder, was die mögliche Wiederholung des Spiels zwischen Leverkusen und Freiburg angeht. Ihr wisst, erster Spieltag, 31. August, Leverkusen gewinnt 3-2 gegen Freiburg wegen eines Strafstoßes. Super spät im Spiel erst, der wiederholt worden ist und dann eben drin war, was das 3-2 für Leverkusen dann eben war. Aber diese Wiederholung war nicht rechtens. Deswegen hat Freiburg Einspruch eingelegt und das Spiel sollte wiederholt werden, wogegen aber Leverkusen Einspruch eingelegt hat. Das DFB-Sportgericht hat diesen Einspruch zurückgewiesen, aber Leverkusen konnte noch Berufung einlegen und hat es jetzt auch gemacht. Sprich, dieses Drama geht noch weiter. Die nächste Instanz ist jetzt erstmal das DFB-Bundesgericht und ja, wir warten weiter ab, würde ich mal sagen. Es gibt eine Vertragsverlängerung bei Wolfsburg zu verkünden. Lena Lattwein hat verlängert bis 2027. Sie ist gerade mal 24. Trotzdem schon absolute Leistungsträgerin, auch in der Nationalelf. 2021 ist sie von Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt und bleibt da jetzt eben noch ein bisschen. Und dann sage ich euch, hat es gerade gestern, glaube ich, also am Montag, eine Nachricht gegeben, wo ich echt gedacht habe, jawohl, so wird's gemacht. Und zwar gibt's einen Brandbrief an die FIFA von mehr als 100 Spielerinnen, die da unterschrieben haben und die FIFA für den saudi-arabischen Sponsor Aramco kritisiert. Und zwar wirklich sehr, sehr stark kritisiert. Sie sprechen da von einem Mittelfinger an den Frauenfußball. Unter anderem Paulina Krumbiegel hat unterschrieben, Vivienne Miedema auch. Aramco, das ist der größte Ölkonzern der Welt und gehört zu mehr als 90% dem saudi-arabischen Staat. Die Spielerinnen, die da unterschrieben haben, die kritisieren das jetzt eben, ne? Die saudische Führung, die trete nicht nur die Rechte der Frauen mit Füßen, sondern auch die Freiheit aller anderen Bürger. Und schreibt mit dazu, stellen Sie sich vor, wenn von LGBTQ+-Spielerinnen, von denen viele Heldinnen unseres Sports sind, erwartet wird, bei der WM 2027 für den staatlichen Ölkonzern eines Regimes zu werben, das genau die Beziehungen kriminalisiert, in denen sie leben und für die sie stehen. Die FIFA wird aufgefordert, die Zusammenarbeit zu beenden. Lest euch das Statement auf jeden Fall mal durch. Checkt auch die aktuelle Folge Becker und Pfeiffer aus. Da sprechen Mara und Annika auch genau darüber. Jo, und das war's dann auch mit dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne irgendwie ein bisschen Liebe da auf Instagram oder wo auch immer ihr eure Podcasts so hört, bei Podigee, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts, da ist es schon ein bisschen her, dass da die letzte Bewertung, nee, Bewertung gibt's schon, aber die letzte, wie heißt es? Mann. Ja, hier, da kann man ja so Texte schreiben. Also nicht nur Sternchen abgeben, sondern eben auch was dazu schreiben. Würde ich mich sehr freuen, wenn ich da wieder mal was lesen kann. Oder wir haben einfach super wenig Apple Podcast-Hörer hier am Start. Weiß ich ja auch nicht. Anyway, das Feedback zur letzten Folge nehmen wir mal mit. Besprechen wir dann wieder mit Miri zusammen. Da hat es ja ein bisschen Diskussion gegeben, eben über Schiedsrichterinnen. Und wir haben offensichtlich eine ziemlich große Kontroverse aufgemacht mit dem Dürüm-Döner-Rollo-Thema. Habe ich nicht mit gerechnet? Besprechen wir alles in der nächsten Woche. Da ist, wie gesagt, Miri dann wieder mit dabei und auch eine weitere Kollegin. Also ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Restwoche, ein ganz, ganz schönes Wochenende mit Länderspielen. Vielleicht fliegt ja die ein oder andere von euch nach London oder ist sowieso da und geht zu dem Spiel oder ist in Duisburg dabei bei Pops Abschied. Ich wünsche euch da auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Zeit. Wir hören und sehen uns, hören uns vor allen Dingen in der nächsten Woche. Macht's gut!
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.